Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des ETCG Podcasts. Wir haben uns heute was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Wir haben nämlich Konami im Podcast. Genauer gesagt den Peter Frottier, der den ein oder anderen von euch bereits bekannt ist, weil er auf den größeren Events wie einer YCS oder der Europameisterschaft das europäische Coverage Team leitet, also in den meisten Fällen PJ und meine Wenigkeit. Peter, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist. Live aus Belgien, hast du uns gesagt.
Genau.
Wo gerade ganz neue Karten gedruckt werden, die dann in Kürze wieder das Turnierspiel revolutionieren werden.
Ganz genau so ist es.
Dazu haben wir ein Team von ETCG-VIPs zusammen mit Spieler-VIPs. Da haben wir zunächst das Urgestein, den Harti.
Hi.
Immer noch Admin, jetzt bald nicht mehr Schiedsrichter. Werden wir vielleicht später mal drüber reden, müssen wir mal gucken. Dann haben wir noch dabei den Garm, bestens bekannt aus dem ETCG-Podcast.
Hallo.
Und unsere Spielerfraktion stellen da einerseits der Benedikt Jung,
Hi.
Der Benno.
Servus.
Und dann haben wir noch den Umut. Den meisten bekannt als, ja, wie bist du bekannt, Umut, als Gewinner des Pharao Tour, Fortune Tour Finales 2010?
Das war doch Kleinkram. ETCG Event war doch viel wichtiger.
ETCG Event war viel wichtiger. Ja, also den Umut, einen der sympathischsten Spieler, höre ich immer wieder. Wir sagen immer 100 Leute, richte dem Umut Grüße aus, wenn du ihn siehst. Mache ich auch immer gerne. Alles klar. Wir haben uns schon wieder als Thema die Bandlist vorgenommen. Es wird nicht alt, aber mit dem Extra, dass diesmal Konami am Start ist. Und dadurch erhoffen wir uns, für euch ein paar neue News ranzuholen, die ihr noch nie gehört habt, und einfach mal die andere Sichtweise zu sehen. Ich will gar keine Zeit verlieren. Wir fangen einfach mit dem ersten Thema an. Wir haben uns da ein paar Notizen gemacht. Ich habe Punkte zusammengetragen und die präsentieren wir dem Peter. Starten wir direkt mit der großen Frage, wie wirkt sich der Tausch von Riesentronade mit schwerer Sturm auf das Spielverhalten aus? Und da fangen wir einfach mal an mit dem Benno, der uns dazu was sagen kann. Was glaubst du, wie ändert sich zukünftig alles?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass nicht mehr so viele Karten nach in die Backrow gesetzt werden. Also oft war ja einfach nur Set Monster, Set hinten 4, go. Weil da gab es ja die Tronade noch. Also gab es ja nur Tronade und kein Storm. Und der Storm würde es einfach dahin ändern, dass viele anstehbare Fallen gespielt werden und nicht mehr so viel gesettet wird.
Glaubst du, dass das dazu führt, dass das Format skilllastiger wird oder weniger?
Ich denke schon, dass es mehr Skill auf jeden Fall braucht.
Ich sehe mal andere Meinung, Umut vielleicht.
Ja, also die Entbannung von Sturm haben ja viele gefordert und es heißt ja auch, dass es jetzt pro-lastiger wird, also dass man interessantere Züge machen kann und wir werden es sehen. Also es ist eine gute Entscheidung, meiner Meinung nach.
Ja, Rodrigo Rogores hat schon angekündigt, er wird im neuen Format in jedem Turnier in die Tops kommen. Er ist also auf jeden Fall der Meinung, dass es so skilllastiger wird. Jetzt würde ich gerne einfach mal von Peter hören, warum ist die Entscheidung bei euch getroffen worden? Wolltet ihr, dass das Spiel wieder skilllastiger wird?
Okay, also erstmal würde ich gerne eine Sache kurz vorwegschieben. An den Entscheidungen, was die Forbidden und Limited-Liste angeht, sind einige Leute beteiligt. Da sind Konami-Mitarbeiter aus USA, aus Europa und aus Japan dran beteiligt. Und ich spreche hier heute primär für mich selber. Ich gebe meine eigene Sicht, meine eigene Perspektive wieder. Ich spreche nicht für das gesamte Gremium, was diese Entscheidungen trifft. Das kann ich auch gar nicht, weil ich bin kein Gedankenleser. Ich weiß nicht bei jedem einzelnen meiner Kollegen, welche Motivation dahinter den einzelnen Argumenten und Entscheidungen steht.
Kein Problem, fair enough.
Das heißt, ich werde auch niemals sagen, wir Konami sehen das so, sondern ich werde immer sagen, ich persönlich sehe das so und so, weil was anderes kann ich auch gar nicht machen.
Um das mal kurz aufzugreifen, du wurdest da mit Sicherheit auch gefragt bei den Bandlist-Entscheidungen, was deine Meinung dazu ist.
Ja, genau. Also es ist so, dass gerade jetzt bei der letzten Forbidden Limited-Liste, die jetzt ab heute, ne? Heute ist der 1. September, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Genau, die ab heute in Kraft tritt, Da waren außer Europa zwei Personen beteiligt. Die eine Person bin ich. Die andere Person, die an der Diskussion beteiligt war, ist unser neuer Mitarbeiter, den wir seit Juni bei uns im Team haben. Das ist der Matt Bell. Vielen von euch bestimmt bekannt von internationalen Turnieren als sehr guter Schiedsrichter, nicht zuletzt der Head Judge auf der Europameisterschaft dieses Jahr. Das heißt, Europa ist da vertreten und beteiligt, genauso wie die USA und natürlich auch Japan.
Okay. Ich erinnere mich dran, dass das damals, als ich noch ein bisschen involvierter war, war es so ähnlich. Da hatte ich aber, ich wurde vorhin danach gefragt und habe da auch schon gesagt, ich finde das super schwierig, weil mir damals das Wissen fehlte, welche neuen Karten rauskommen. Ist es bei euch anders? Wisst ihr, ich meine, klar, ihr wisst, welche Karten rauskommen, ihr seid da vielleicht bei den Übersetzungen beteiligt oder kriegt allgemein so einen Hinweis, hier kommt das neue Set, in dem die Gladiator-Ungeheuer wieder gepusht werden oder so. Aber wisst ihr genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr Feedback geben müsst, wie das Format in etwa aussehen wird, wenn die Bandlist in Kraft tritt?
Das ist eine unheimlich schwierige Frage. Die Sache ist halt so, wir haben natürlich Informationen über die nächsten paar Produkte, die rauskommen, die nächsten paar Sets, die erscheinen und über die Karten, die da drin sind. Nur ist es so, dass ein Gremium aus 10, 15 Personen, die können niemals auf den ein Format so hundertprozentig genau einschätzen im Voraus, wie es dann Tausende von Spielern tatsächlich formen werden. Das ist gar nicht machbar. Und das seht ihr auch, das seht ihr nicht nur bei Yu-Gi-Oh!, das seht ihr bei allen möglichen Spielen, das seht ihr sogar bei Online-Spielen. Man kann immer testen vorher, man kann sich auch vorher sehr, sehr viele Gedanken machen, aber vorhersehen, was die Spieler dann tatsächlich in der reellen Situation draus machen, das ist unheimlich schwierig. Das heißt, die Frage kann ich im Prinzip nur beantworten mit, wir haben natürlich mehr Informationen als die Spieler zu dem Zeitpunkt, wo die Liste angesagt wird, aber hundertprozentig genau wissen wir es auch nicht.
Um das vielleicht kurz aufzugreifen, der Garm weiß das auch sehr gut, er ist ja auch Magic nah dran, sage ich mal, an der Thematik. Jo. In anderen Spielen gibt's so Testgruppen, in denen einzelne Spieler so ein bisschen vorab schauen können, was sie mit den Karten machen würden. Meines Wissens nach gibt's das nicht bei Yu-Gi-Oh!, oder?
Das ist korrekt, das gibt's bei Yu-Gi-Oh! In der Form nicht. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum das so ist. Also ich habe da meine Vermutungen, aber die offiziellen Gründe oder die tatsächlichen Gründe, warum das bei Yu-Gi-Oh! Nie eingeführt wurde, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten.
Kurze Frage in die Runde. Benno, Umut, wärt ihr dabei, wenn Konami sagt, wir brauchen eine Testgruppe fürs neue Format, hier sind die neuen Karten schon mal vorab?
Auf jeden Fall.
Natürlich, ja. Alles klar. Peter, hast schon mal zwei Bewerbungen für die Gruppe.
Alles klar, wird gemacht.
Jetzt haben wir den Bogen ein bisschen gespannt, möchten mal wieder aufs Thema zurückkommen, auf die ursprüngliche Frage. Riesentornade versus schwerer Sturm hat erhebliche Auswirkungen auf die Spielweise. Was war bei euch genau, oder deine Meinung dazu, ganz konkret gefragt, in welche Richtung wollte man das Spiel ändern? Soll es wieder skilllastiger werden vielleicht?
So haben wir es nicht formuliert. Ich betrachte auch eigentlich immer die Karten für sich. Es ist zwar verständlich, dass man sagt, Giant Tornado und Heavy Storm, die gehen in eine ähnliche Richtung, dass man die gegeneinander abwägt, aber ich persönlich gucke mir die Karten für sich an. Und bei Giant Tornado ist es so, da war für mich sehr, sehr ausschlaggebend, dass das überwältigende Feedback, was ich von Spielern auf Events bekommen habe, was die Karte halt einfach teilweise ermöglicht, die das einfach nicht mögen. Das ist eine von den Karten, die am häufigsten mir gegenüber genannt wurde, von Karten, die man mal für die Forbidden-Liste berücksichtigen sollte. Und dementsprechend habe ich das auch vertreten und halte es auch für eine gute Entscheidung.
Ganz kurz zwischendrin. Umut, was wäre die Karte, die du am liebsten verboten gesehen hättest?
Also ich muss zugeben, Riesentornade war bei mir fast Platz 1, weil wenn man sich die Decks der letzten Monate anschaut, was gab es denn bitte, um eine Riesentornade in dem Fall einfach mal zu blocken? Es gab nur das Solemn Judgment. Das
Judgment, also, ja.
Und es gab sonst nichts. Und bei dem schweren Sturm hat man Ausweichmöglichkeiten. Es gibt viele Karten, die man ins Meta integrieren kann. Außer jetzt vielleicht kurz am Ende der Band, es gab dieses TG-Deck, Tech Genus, was Bribes im Main hatte, aber die Tornade musste weg, das war eindeutig.
Okay. Hardy als passionierter Gravekeeper-Spieler, ist dir nicht die Tronade ein bisschen eher entgegengekommen?
Eigentlich nicht. Also, sobald dein Crivelli weg ist, durch Riesentronade macht er das Feld einfach voll und dann hat man so das Hoferland. Also egal, ob die Tronade oder der Sturm jetzt kommt, also es macht keinen großartigen Unterschied. Der Sturm ist vielleicht sogar besser, wie Umut bereits gesagt hat. Also man hat Ausweichmöglichkeiten, man kann Tech-Karten wie Starlight Road reinnehmen oder man kann einfach mal schnell einen Stardust Dragon beschwören, wenn man irgendwie Angst vor Sturm hat. Also es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und ich finde diese Änderung an sich auch sehr, ja.
Okay.
Vielleicht noch ein Zwischenruf ganz kurz. Es gibt eine totgeglaubte Karte, kommt dadurch auch wieder. Judgment of Anubis, jetzt mit 3 MSTs und Sturm.
Ja.
Die haben wir 7 Jahre nicht mehr gesehen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Okay, sorry Peter, ich muss mal ein bisschen hier Gesprächsdynamik reinbringen, sage ich mal.
Gar kein Problem.
Super, super. Dann fahre bitte fort.
Genau, also die andere Karte, die in dem Thema besprochen wurde, ist Heavy Storm. Ist für mich eine unheimlich interessante Karte, jetzt rein von dem her, was sie macht, weil sie auf der einen Seite ja erleichtert die Spielern, ein Comeback zu starten. Wir haben in der letzten Zeit gesehen, dass der Spieler, der Startspieler in einem Duell, teilweise sehr, sehr große Vorteile hatte. Und Heavy Storm ist eine Karte, die meiner Meinung nach ganz gut geeignet ist, um auch gegen einen super starken ersten Zug nochmal zurückzukommen. Das ist der Vorteil meiner Meinung nach von Heavy Storm. Der Nachteil so ein bisschen ist, dass sie doch extreme Auswirkungen darauf hat, wie das Spiel gespielt wird. Es wurde, glaube ich, schon gesagt, viele Spieler werden nur noch eine Backrow-Karte setzen. Und es hat sogar Auswirkungen bis in den Deckbau hinein. Und das muss man gegeneinander abwägen. Es gibt ein klares Für und Wider für die Karte. Ich denke, in der aktuellen Situation ist es gut, dass wir sie wieder haben. Und
einfach um es wieder aufzulockern, das Turnierspiel? Also, dass sich wieder was ändert, oder?
Nee, einfach um auch dem Spieler, der nicht der Startspieler ist, nochmal ein Comeback zu ermöglichen gegen einen wirklich starken ersten Zug. Ich denke, das ist aus meiner persönlichen Sicht ist das einer der größten Vorteile, den die Karte mit sich bringt.
Okay, also finde ich erstmal interessant. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, bin ich nicht der Experte für, aber glücklicherweise haben wir die Experten hier. Diesmal, ich frage einfach mal den Garm, ist das so, ganz konkret?
Also ich muss sagen, Peter hat ja jetzt im Prinzip das Gegenpunkt gegen den Sturm gebracht, dass sich dadurch, dass die Art zu spielen und auch die Art, wie man ein Deck aufbaut, verändert. Gerade das würde ich als mit dem positivsten Aspekt des Sturms sehen, weil gerade das nicht mehr so viel am Anfang gesetzt wird und die Spieler wieder abwägen müssen, ob sie jetzt nur die eine Karte oder vielleicht noch eine zweite daneben setzen, beziehungsweise Karten wie Starlight Road in ihr Deck integrieren, die sie eben vor solchen Massenzerstörungen wie Sturm schützen und dadurch dann doch wieder mehr setzen können, ist, finde ich, ein positiver Aspekt, weil er fördert das strategische Denken.
Ja.
Man muss mehr Entscheidungen treffen. Gerade das hat mir eigentlich gefehlt, deswegen war ich ein großer Befürworter des Sturms und habe gefordert, dass er wiederkommt.
Wir hören ein Aber kommen, glaube ich.
Okay. Gar kein Aber. Was ich kurz einfach nur klarstellen will, aus strategischer Sicht stimme ich dem vollkommen zu. Was ich meinte mit meiner Bemerkung ist, die Tatsache, dass eine Karte alleine, sogar als limitierte Karte, die ich nur einmal im Deck haben kann, so eine starke Auswirkung hat, das ist zumindest eine bedenkenswerte Sache. Ich sage nicht, dass es sich negativ auf Skill oder auf die Strategie auswirkt. Es ist einfach der Fakt, dass da eine Karte im Format ist, die komplett dafür sorgt, dass die Leute komplett anders spielen. Das ist eine Sache, die mich zumindest ins Grübeln bringt.
Ja, da habe ich, okay, finde ich eine super gewagte Formulierung, um ganz ehrlich zu sein. Oh ja. Ich frage mal den Benno. Glaubst du, also klar, ich denke mal, du stimmst zu, es wird positiv sein, dass eine Karte so viel Einfluss haben kann.
Ja.
Aber was siehst du denn negativ an der Rückkehr des Sturms vielleicht, ganz konkret gefragt?
Ja, negativ wird auf jeden Fall sein, dass einige Karten wieder sehr stark werden. Vor allem Trap Dashot. Und wenn Trap Dashot gezündet wird, also der wird einfach in jedem Deck jetzt wieder gespielt, würde ich sagen. Weil einfach nicht mehr so viel gesetzt wird. Die Leute haben wieder Handkarten. Und wenn Trap Dashot durchkommt, dann hat man eigentlich schon meistens Game, weil man genau den Gegner dann readen kann, man weiß die Hand, man weiß, was er im nächsten Zug machen kann und so. Und das allein schon wieder ein Aspekt. Und ja.
Und das klingt nach Skiller-Format erstmal. Kenne ich noch von Adrian Madai damals. Er sagte, wenn ich die Hand des Gegners gekannt habe, habe ich kein Spiel mehr verloren.
So sieht's aus. Ist aber auch so.
Ist auch so. Okay. Also grundsätzlich unser Fazit in der Runde vielleicht ist, dass Sturm zurückkommt, ist positiv. Habe ich das richtig rausgehört?
Yep. Ja.
Okay, finde ich cool. Jetzt habe ich hier mal vielleicht eine negative Folge von auch der Endlimitierung von MSC und eben dem Sturm. Was mir jetzt gesagt wurde, Karten wie Dust Tornado, also Karten, die allgemein einen schlechteren MST darstellen, sind dadurch unspielbar geworden. Also unspielbar ist natürlich das falsche Wort, man kann sie immer noch spielen. Es gibt nur gar keinen Grund mehr, sie zu spielen, weil einfach der MST so viel besser ist. Ja. Ist man sich, oder denkt man an sowas, wenn man die Entscheidungen bei der Bandlist trifft, Peter?
Also ich persönlich denke an sowas nicht. Wäre auch, glaube ich, nahezu unmöglich, alle Auswirkungen auf alle anderen Karten zu berücksichtigen, wenn man Karten zurückbringt. Das ein Grundthema ist ja auch, Karten sind auf der Limited and Forbidden List aus dem Grund, weil sie halt einfach sehr, sehr stark sind oder weil sie irgendwas machen, was dem Format und dem Spaß am Spiel schadet. Mhm. Und wenn man solche Karten zurückbringt, dann führt es immer dazu, dass andere Karten verdrängt werden. Ist ja vollkommen klar. Im Deck ist halt nur begrenzt Platz. Deswegen ist mir bewusst, dass das passiert. Na klar, logisch. Es ist eine ganz, ganz eindeutige Folge. Es ist nicht mein Ziel und es ist auch nicht ein vordergründiger Gedanke bei der ganzen Geschichte.
Okay. Jetzt noch eine andere Sache, die mit den drei MSTs ganz oft zur Diskussion steht, ist die Karte Royal Oppression bzw. das Verbot von Oppression. Da will ich erstmal mit einer Frage in die Runde starten, also eine kurze Umfrage. Glaubt ihr, dass Oppression eine unfaire Karte ist? Ganz, ganz einfach gefragt. Einfach mal jeder seine Meinung abgeben. Wir starten bei Harty vielleicht.
Ja, grundsätzlich ist die Karte an sich natürlich schon unfair. Wenn man natürlich wieder in Betracht zieht, dass der Space Typhoon auf 3 gegangen ist, dann wäre sie leichter auskonterbar gewesen. Aber ich lasse lieber mal die Pros sprechen.
Benno, ja, also finde, man hätte Oppression nicht verbieten sollen. Vor allem, weil jetzt MSC wieder auf 3 ging. Und also ich wäre gegen den Bann gewesen.
Okay, ich glaube, Garm, du siehst es anders, richtig?
Hatte ich auch schon mal gesagt, wenn man was gegen eine Karte hat, wie zum Beispiel, wenn der Gegner halt Oppression aufdeckt, man hat halt den MST unten verdeckt, dann ist das natürlich super, aber das ist mit jeder Karte so, egal wie stark oder wie schwach eine Karte ist. Wenn man halt was dagegen hat, dann hat man was dagegen. Aber wenn halt die Hand nur aus irgendwelchen Monstern besteht und heutzutage gerade jetzt noch wohl die Xyz dazugekommen sind, kommt ja wirklich fast alles als Spezialbeschwörung, dann ist so ein Oppression auch einfach mal spielentscheidend. Und man ist oftmals schon mit der Starthand, wenn darauf ein Oppression aufgedeckt wird, vielleicht schon stehend K.O.
Ja, auch finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass die Karte dann letzten Endes doch gebannt wurde, einfach aus dem Grund, weil sonst hätte jedes Deck, das irgendwie auf Special Summon setzt, unbedingt 3 MST plus Sturm spielen müssen. Und es wären schon wieder 4 von 40 Karten, die wirklich Staple total bombenfest sind. Und es hätte halt dann auf den Deckbau den Einfluss, dass man weniger Flexibilität hat.
Ja. Okay, ja. Umut, was meinst du zu Oppression?
Ja, also in allererster Linie bin ich eigentlich nicht so begeistert davon, dass die Karte gebannt wurde. Aber
also ich kenne nur zwei große Meinungen zu Oppression. Die eine Hälfte der Leute sagt, es ist eine super Karte für Anti-Decks und sie gibt den Anti-Decks überhaupt erst die Möglichkeit, im Meta zu bestehen. Und die andere Seite sagt, die Karte ist mega unfair, weil der Spieler, der vorne ist, wenn er eine Oppression hat, wird er nie mehr zurückfallen.
Die Karte ist unfair, das ist klar. Also das ist jedem klar. Und das, was Gam sagt, stimmt ja auch. Nicht nur ein Anti-Deck benutzt diesen Oppression Splash. Also viele Decks spielen es. Bauen starke Monster auf und dann schützen sie sich mit einer Oppression. Okay. Ich hab auch nichts dagegen, dass vielleicht eine Oppression mal vielleicht für eine Zeit lang mal weg ist. Vielleicht für ein halbes Jahr, also genauso wie eine Karte für ein halbes Jahr wiederkommt. Kann sie ruhig mal für ein halbes Jahr
wegkommen. Kleiner Spoiler.
Ne? Aber im Grunde ist es eine Karte, die das Meta braucht. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Das ist ein gutes Element für Sideboard, für Main, in so vielen Decks. Das wäre schade. Also so mächtig ist die Karte nicht. Und besonders mit 3 MSTs Und dann könnte man ja wieder diesen totgesagten Dust Donator trotzdem im Board reinmachen.
Ja, richtig.
Ja.
Okay, dann fragen wir nochmal Peter, was meinst du zu Oppression? Also ist der Bann gerechtfertigt oder, was heißt gerechtfertigt, ist natürlich jeder Bann, ist ja, steht nicht zur Frage, aber was ist der Hintergrund deiner Ansicht nach?
Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass Oppression auf die Forbidden-Liste kommt, und zwar aus genau dem Grund, der eben auch schon angebracht wurde. Er wird halt auch in Decks benutzt, die selber unheimlich viele Spezialbeschwörungen benutzen, und es passiert halt einfach sehr zu häufig, oder vielleicht nicht zu häufig, aber sehr häufig, dass Spieler loslegt, seine ganzen Spezialbeschwörungen raushaut und dann Oppression flippt und dann halt einfach nichts mehr passiert. Und aus dem Grund habe ich mich dafür ausgesprochen, dass er auf die Forbidden-Liste kommt. Und ich halte das auch mit drei MST für gerechtfertigt.
Okay. Grundsätzlich ist es so für dich, dass der Spaß im Vordergrund stehen soll, wenn du solche Entscheidungen triffst für die Bandlist? Oder also Meinungen abgibst dazu?
Der Spaß ist ein unheimlich wichtiges Element, weil wenn das Format total langweilig wird und nur noch Frustrationskarten drin sind, sage ich jetzt mal, die in jedem Deck gespielt werden müssen, dann kommen zwar vielleicht noch die Leute auf die Turniere, die sich gute Chancen ausrechnen, was zu gewinnen, aber dann haben wir halt in Zukunft eine YCS mit 300 Leuten in Deutschland, weil so viele rechnen sich aus, was sie da gewinnen können, und eben nicht 1300 wie letztes Jahr. Das heißt, ich denke, ja, der Spaß, der ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Was für mich unheimlich wichtig ist, was ich finde, was Yu-Gi-Oh! Schon jetzt sehr, sehr gut macht und was Yu-Gi-Oh! Absolut auszeichnet, ist, dass man eigentlich immer mit unheimlich vielen verschiedenen Decks gewinnen kann. Das war im letzten Format so und das wird auch im nächsten Format so sein, da bin ich absolut von überzeugt. Und das ist für mich so der eigentlich der wichtigste Antrieb für den Input, den ich in die Forbidden Limited-Liste gebe.
Okay, da legst du uns ja schon wieder den Ball ganz steil vor.
Ja.
Da hole ich einfach mal den Gama ans Mikrofon, weil er hat eine interessante Meinung, meiner Ansicht nach, zu den sechs Samurai. Und ich weiß auch, dass es Leute in der Runde gibt, die es ein bisschen anders sehen. Schieß mal los, Tobias.
Also mein Argument ist eben, dass Samurais ja mit der letzten Liste bekanntlich sehr stark geschwächt wurden. Zum einen ist das Smoke Signal auf 1 gegangen, der Shien ist auf 1 gegangen. Und das ergibt für mich in dem Sinne nicht so viel Sinn, dass die Samurais in den letzten Monaten vor der Bandit-List eigentlich nicht mehr so viel gerissen haben. Die waren vielleicht noch ab und zu mal in den Tops, aber gewonnen haben sie nichts mehr. Aus dem einfachen Grund, da sie sowieso immer schon ein sehr instabiles Deck waren und dann gegen das zum Beispiel Tengu-Plant nicht ankommen konnten, was ja zugegebenermaßen eben gerade diese Stabilität besonders gut verkörpert. Und mit gerade sowas wie Smoke Signal nimmt man ihm halt noch sehr viel mehr Stabilität.
Okay, einerseits. Andererseits gibt's einfach viele Kritiker, die sagten, Samurai war vorher das Autopilotendeck. Benno sieht's, glaube ich, anders.
Ja, also ich sehe schon, also natürlich ist ein Einschnitt, dass Smoke Signal auf 1 gegangen ist und Shien auf 1 gegangen ist. Aber das Deck ist immer noch extrem explosiv, weil man hat immer noch die 3 Dojos, 3 vereint, 1 Portal. Und dann kann man jetzt einfach wieder Karten spielen, wie zum Beispiel 3x Upstart. Die kommen jetzt wieder rein und bringen dann wieder Speed, weil vorher konnte man die nicht spielen, weil da hatte man keinen Platz mehr für. Und ich muss sagen, als Samurai kann auf jeden Fall immer noch was. Und ein Shien kann ja auch noch was. Also man legt dann halt erst den Shien und dann die anderen Synchros, zum Beispiel Beast mit Kagemusha und Elder aus der Six Samurai etc.
Okay. Also du glaubst, Samurai können auch im neuen Format immer noch ordentlich abrocken?
Ja, ich denke schon, dass es noch was kann.
Hati, was glaubst du?
Ja, ich war nie der Samurai-Spieler, aber ich denke auch, dass das noch einiges kann. Also es ist freilich instabiler geworden, da es jetzt weniger Sucherkarten hat, aber ich meine, es hat auch so immer gewonnen. Also Portal sagt alles.
Es ist ja so, dass Samurai meines Wissens nach in Japan immer relativ beliebt waren. Und das ist auch ein Kritikpunkt, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen, dass der Fokus der Limitierungen zumindest augenscheinlich immer so wirkt, als käme er aus Japan. Da frage ich einfach mal den Peter, was die Gründe sind für die Anpassungen bei den Sex Samurai.
Also zum einen denke ich, hatte ich eigentlich nicht bisher den Eindruck, deswegen war ich auch etwas überrascht, als ich die Frage gesehen habe, dass Sex Samurai so unglaublich geschwächt wurden. Ich halte es nach wie vor für ein starkes Deck. Auch da wieder, ich guck mir die beiden Karten individuell an Und Qiu Shen möchte ich halt sagen, wenn zwei Shen im Spiel liegen, das ist schon ein immenser Nachteil vom Gegner. Und da dann nochmal gegen zurückzukommen, ist unglaublich schwierig. Und Sechs Samurai war meiner Meinung nach schon recht häufig in der Lage, das problemlos, vielleicht nicht im ersten, aber in den ersten zwei Zügen hinzukriegen. Smoke Signal geht halt in die gleiche Richtung, hilft halt sehr, sehr gut dabei, den Shen rauszukriegen. Ich bin auch der Meinung, dass Sechs Samurai weiter ein starkes Deck sein wird. Ich denke, zu dem Zeitpunkt, als wir die Entscheidung getroffen haben, war es auch immer noch ein sehr, sehr starkes Deck im Format. Deswegen halte ich die Einschränkungen durchaus für sinnvoll.
Okay. Gut, ich meine, an der Stelle gehen die Meinungen wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Wo man jetzt mal als super Kontrastprogramm das Lightsworn-Deck reinbringen kann, sagen viele Spieler, es basiert fast ausschließlich auf Glück. Falls das jemandem etwas zu unkonkret ist, dann konkretisiert es mal. Im Grunde geht es darum, was man milt, also was man vom Deck in den Friedhof befördert mit den ganzen Karteneffekten. Und es geht weniger um Deckbau, Skills oder Spielverständnis. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, der Input kam in dieser Form vom guten Christoph Dill vom Dönerschreck, der heute leider nicht dabei sein kann. Jetzt frage ich einfach mal, Umut, was hältst du von dem Lightsworn-Deck im Allgemeinen und ist es denn wirklich das Lightsworn oder das Twilight der heiße Favorit auf den Titel, beliebtestes oder bestes Deck im neuen Format?
Nach enormen Tests muss ich beidem zustimmen. Chaos und Lightsworn alleine werden unheimlich mächtig werden. Mhm. Aber jetzt nochmal zu der Aussage von Dill. Er kritisiert natürlich gerne etwas. Er hat zum Teil auch recht, aber wenn man die letzten Zeiten, also Perioden sich beim Yu-Gi-Oh! Anguckt, Lightwords war nicht präsent. Es musste irgendwas kommen. Aber was tut man bitte entbannen oder limitieren, dass Lightwords ein bisschen gestärkt wird, aber nicht zu sehr gestärkt wird? Und da bin ich der Meinung, zwei Todeswachen, das habe ich auch vermutet gehabt, war genau richtig. Zumal Todeswachen auch in manch anderen Decks dann gespielt werden. Und ob du jetzt drei Urteilsdrachen oder zwei Urteilsdrachen hast, das macht in der Hinsicht nicht so viel aus. Das sind andere Elemente, die Lightsworn mehr weiterhelfen werden, wie zum Beispiel der Black Duster Soldier, auf den wir nachher wahrscheinlich eingehen werden.
Ja, der wird wahrscheinlich so das Kernthema.
Das Deck ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent jetzt. Also das wird in den nächsten Turnieren in den Tops landen. Ob wir jetzt Chaos oder...
Ja, dann frage ich diesmal direkt, Peter, ob ihr euch das so erdacht habt, ob das beabsichtigt ist, dass dieses Deck jetzt nach vorne stürmt, wieder nach vorne stürmt?
Also wenn wir nicht der Meinung wären, dass das Deck durchaus einen kleinen Push hätte vertragen können, dann hätten wir die Änderung natürlich so nicht gemacht, wie wir es gemacht haben. Insofern muss ich die Frage erstmal mit Ja beantworten. Die Frage ist halt, wie weit nach vorne? Der Umut hat es ganz genau richtig gesagt, Lightsworn, also gerade Lightsworn, hat die letzten Jahre keine Rolle mehr gespielt. Und unabhängig davon, ob man das Deck mag oder nicht mag, je mehr Decks im Metagame herumschwirren, das ist zumindest meine Meinung, desto besser ist es, desto interessanter wird's. Und wenn das Deck jetzt ein Revival erlebt, dann halte ich das für eine positive Sache. Es ist unheimlich schwierig, dem muss ich absolut zustimmen, es ist unheimlich schwierig zu gucken, vorher festzulegen, okay, wie viel muss man machen, um ein Deck, was mal stark war und zwischendurch verschwunden ist, wieder zurückzubringen, wieder als ernste Option bereitzustellen. Und egal, was man macht, es kann entweder zu wenig sein oder es kann viel zu viel sein. Das wird dann im Endeffekt nur, also das werden die Spieler dann hinterher feststellen oder beweisen. Ich bin sehr gespannt, was genau Lightsworn im nächsten Format reißen kann. Ich habe ehrlich gesagt, als ich die Frage gesehen habe, ein bisschen gestutzt wegen dem Glückseffekt. Weil das hatte ich so tatsächlich bisher noch nicht gehört. Ich habe schon häufiger von Spielern gehört, die gesagt haben, naja, das Deck war mal so dominant, das will ich ehrlich gesagt nicht nochmal erleben. Aber dass es als Lacker-Deck angesehen wurde, das war so neu für mich,
muss ich sagen. Naja gut, das ist halt so eine Sache. Es gibt ein paar Karten, wie unter anderem Wolf, der halt einfach aufs Feld kommt, wenn er da vom Deck auf den Friedhof gelegt wird. Oder eben jetzt auch Dandelion, seitdem der auf 2 ist. Necrogarden auf 2. Also es ist schon sehr davon abhängig, was gerade in der Nähe von oben liegt, sage ich mal. Und was dann in den Grave gemillt wird. Deswegen ist es entsprechend schon eher ein glücksbasierendes Deck, wenn man davon ausgeht, dass das Deck random gemischt wurde. dann ist natürlich...
Habe ich eine Andeutung gehört, ja.
Ich möchte auch gar nicht tiefer drauf eingehen, aber ja, also es ist schon relativ eines der Decks, wo man wirklich einen guten Tag erwischt haben muss, um konstant durchzulaufen.
Ja, Tobias, sag was dazu, bitte.
Das würde ich so nicht sagen. Also man muss nicht so viel Glück haben, um damit gut zu gehen, weil es ist einfach ein gutes Deck. Es geht wohl vielmehr darum, dass man nicht so viel dafür tun muss, um so gut zu gehen, wenn man es spielt.
Ja, mir ging es um Mirror-Matches insbesondere. Also wenn du Mirror-Match bist, dann ist ja das Deck an sich kein Vorteil mehr, sondern halt, wer besser zieht, wer besser mildt.
Das ist richtig. Mirror-Matches sind sowieso bei dem Deck jetzt aber witzig. Da kommt es auch wieder ganz viel drauf an, wer beginnen darf. Gerade durch, also um auch nochmal vorhin auf die Punkte von Peter zurückzukommen. Es wurde ja doch recht viel für das Light Lord getan. Wir halten mal kurz fest, der Judgment Dragon ist auf 3 gegangen. Die Todeswache ist halb limitiert, also auch eine mehr. Tragödia ist wieder auf 2 gegangen.
Und, ein kleiner Einwurf, nicht schlau. Weiter.
Und was
kommen, kommen wir noch dazu, ja.
Und was ich fast noch viel wichtiger finde, wir haben jetzt eine neue Kartenart, die heißt Xyz. Und kaum im Deck freut sich darüber so wie die Lightsworns, die ja eh immer nicht ganz so viel Zugriff auf Synchromonster hatten, sondern das im Prinzip immer nur beiläufig gespielt haben mit einem solchen verbreitenden Zombie und der Grow-Up-Bulb. Oder Glow-Up-Bulb. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie sie richtig heißt.
Ah, passt schon.
Okay, auf jeden Fall, die Xyz bringen das Deck weit voran. Und gerade deswegen hatte ich gesagt, es ist wichtig, wer startet, weil wer zuerst 2 Vierer
Monster Roaches, ja,
auf dem Feld hat, die Roach ist gegen das Deck super gut. Weil das Deck ja im Prinzip immer nur über große Bossmonster das Spiel versucht zu entscheiden.
Würde nicht, die Roach wird doch einfach vom Wolf überrannt, sage ich jetzt mal so.
Oder von Celestia zerschossen.
Oder von Celestia zerschossen, oder von, man
wie heißt ja,
der Paladin, der drüber rennt?
Man geht ja davon aus, dass vorher das Feld mit einem eigenen Judgment Dragon oder so gesäubert wurde, weil genau so sah es ja in der Vergangenheit aus. Auch da habe ich mich gewundert. So viele Jahre ist das nämlich noch nicht her, wo Lightsworn schon mal so dominant war. Das war meines Erachtens erst vor anderthalb Listen. Nee, Quatsch, nicht vor anderthalb, vor... Ja, doch, vor drei Listen oder so.
Okay. Das ist schon länger her.
Das ist 3 Jahre, genau.
Aber jetzt mal ganz kurz... Wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es darum, dass du im ersten Zug die Roach hinlegst. Also erstmal viele Monster hinlegst. Ist das deine Aussage quasi?
Im ersten Zug wahrscheinlich noch nicht. Der erste Zug wird ja meistens im Lightsworn erstmal dazu benutzt, viel zu millen. Im Idealfall Lumina und Garrot am Feld zu haben, viel zu millen und noch Karten zu ziehen.
Okay.
Dann wird der Gegner wahrscheinlich nicht viel anderes machen können. Oder er haut halt schon den ersten JD raus. Aber potenziell ist es im Lightsworn auch immer viel, viel besser anzufangen. So wie in allen anderen Decks fast auch. Es ist immer besser anzufangen.
Okay, jetzt sind wir so weit in die Neutralität reingerutscht, dass ich kann ja keine Kernaussage mehr festhalten gerade, tut mir leid.
Dann reich weiter.
Dann reiche ich mal weiter an den Benno. Wie siehst du das mit den Lightsworn
in so neuen Format? Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass sie einen Push gekriegt haben durch Nekro und JD, aber es bleibt halt immer noch ein großes Problem von Lightsworn, dass sie einfach noch viel zu viele Death Draws haben. Und wenn man einfach beginnt, man hat einfach zum Beispiel Nekrogarten als ein Death Draw, JD, Celestia, Wolf. Es gibt halt einige Karten, die man einfach noch nicht ziehen will. Oder Lockendes Licht zum Beispiel am Anfang bringt einfach null. Und wenn man das und zu viel auf der Starten hat, hat man direkt ein schlechtes Opening sozusagen.
Und aber widerspricht es denn nicht der Behauptung, dass Lightsworns kein Deckbauskill erfordern, wenn du sagst, man hat so viele potenzielle Death Draws im Deck?
Ja, natürlich. Also man muss auf jeden Fall abwiegen. Also ich zum Beispiel würde niemals 3 Wolf spielen, weil man die einfach auf der Starten haben kann. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man die alle mildt, aber das bringt einfach nichts, wenn man die auf der Starten hat, weil dann gammelt die einfach nur rum, kann ihn dann nur für Karten abwerfen, wie zum Beispiel Lumina oder Lockendes Licht, aber da braucht man auch wieder Lightsworn für einen Grave. Deswegen muss man immer abwiegen, wie man das Deck baut. Zum Beispiel, ich habe von vielen Builds gesehen, dass die nur eine Celestia spielen, weil es einfach ein richtiger Death Draw ist.
Okay. Das heißt, was wir festhalten können, Lightsworn wurde auf jeden Fall heftig gepusht. Da sind wir uns alle einig, da gibt es keinen Zweifel dran. Wo wir uns noch nicht ganz so einig sind, ist, wie dominant sie im neuen Format sind, weil die Hälfte der Leute sagt, das Deck ist ein bisschen zu glücksabhängig und die andere Hälfte sagt, ich sehe die ganz vorne.
Ich würde gerne nochmal diese Themendeck-Thematik aufgreifen und einfach mal fragen, wer legt denn eigentlich fest, welche Decks jetzt wieder stärker werden sollen? Weil beispielsweise die Gladiatoren, die haben ja jetzt nicht den großen Push bekommen. Die wurden ja im Gegenteil durch Sturm und MST relativ geschwächt.
Ja, Gladiatoren ist eine Sache, stimmt, die haben keinen direkten Push bekommen. Da würde ich direkt die Gegenfrage stellen, was hätten wir denn machen sollen, um sie zu pushen?
Ausgezeichnete Frage, gebe ich direkt weiter an Benno und Umut, die es sicherlich getestet haben und das kleine bisschen fehlt am Deck.
Der Umut hat bestimmt Vincent gefragt.
Ja, also Kassel als Hochburg des Gladiatoren-Decks. ja, also Gladi hätte einen Push bekommen können, aber wie wir alle Gladiatoren kennen, als eines der gehasstesten Decks. Es ist
jedes gute
trotzdem stark. Ja, es ist, ja, natürlich. Aber es ist meiner Meinung nach trotzdem stark. Man muss dem Meta und dem Gladiator einfach mal ein bisschen Zeit geben, um sich zu finden. Denke ich jetzt mal. Wir werden bestimmt ein, zwei Gladiatoren-Decks wieder mal in irgendwelchen Tops sehen. Ja, und der Rest. Aber schauen wir mal.
Ist diese Heldenkarte nicht der erhoffte Push für die Gladiatoren?
Genau, da wollte ich drauf kommen. Ja. Also, Gladi hat auf jeden Fall einen Push gekriegt durch die Karte Ein Held lebt. Also sie kam in Generation Force raus und dadurch wird es auf jeden Fall wieder stärker, weil der Testzeiger hat auch wieder ein Comeback gefeiert, den spielt man jetzt wieder dreimal mit drei Prismas und einem Stratos dann. Und das Deck wurde auf jeden Fall schon ein bisschen konstanter wieder und auch besser.
Du hast also die komplette Gladiatorenliste schon da?
Ich habe schon.
Fürs neue Format?
Auch fürs neue Format.
Aber Gladiatoren sind doch eigentlich bekannt dafür, dass sie eben sagen, erster Spielzug Laquari raus, 5 Face Down Go. Mhm. Was wir jetzt bisher gehört haben, krass dem allgemeinen Spielverhalten mit der neuen Bandlist widersprechen sollte. Also ob es dann am Ende so kommt, werden wir sehen. Aber glaubt ihr, dass Gladiatoren, obwohl die Spielweise grundsätzlich so klingt, als passt sie nicht in das Format, trotzdem jetzt eine Chance haben? Oder werden sie genau das Gegenteil sein? Also werden sie das eine Deck sein, das es nicht so macht?
Also ich finde, da kommen wieder Alternativen auf, wie zum Beispiel Dark Bribe wird auf jeden Fall ein Comeback in diesem Deck feiern. Und auch, also Gladi hat ja auch anscheinbare Karten wie Vaboku, die wird wahrscheinlich wieder auftauchen. Und wahrscheinlich dann eine Starlight Road zu random in dem Deck.
Okay, das nehme ich mal als Vorlage, weil das ist so eine der Sachen, haben wir jetzt auch im letzten Artikel von Dennis gesehen, wo er nochmal weiter verlinkt hat auf die allgemeine Behauptung, dass die neue Backrow ist quasi die Hand. Also das heißt, man spielt weniger Sachen, die man runterlegt, die in Anführungszeichen angreifbar sind, eben sowas wie Spielkraft oder so, und setzt dafür eher auf Karten wie Fader oder Effect Wheeler oder, wie sie alle heißen. Es gibt ja so einige. Tragödie hatten wir vorhin schon mal als Thema gehabt. Glaubt ihr, dass es so extrem ist, dass jedes Deck jetzt umbauen wird und nur noch Schutz von der Hand spielt, oder gibt's nach wie vor Decks mit Backrows?
Das kommt immer drauf an. Ich sag mal, man kann natürlich den Weg gehen gegen die potenziell vielen Tower-Fallen-Removals wie den Sturm, die drei MSTs und einfach weniger setten. Oder man kann auch den Weg gehen und gerade solche Decks wie Gladys und so sind natürlich prädestiniert dafür, oder die Grabwächter, und einfach genauso viel setten wie vorher. Das eben absichern mit Karten, die eben zum Beispiel die Massen-Removals nicht nur aufhalten, sondern sogar noch einen Vorteil daraus schlagen, wie eben der Starlight Road. Und die Massen-Removals im Prinzip provozieren sogar, indem man eben so viel settet. Außerdem möchte ich auch nochmal gegen das Argument, dass eben Gladi durch eben gerade den Sturm, der jetzt wieder dabei ist, so arg geschwächt wurde. Wir haben in den letzten zwei Listen weniger Gladi gesehen als eben davor, wo zum Beispiel Vincent mit Gladi deutscher Meister wurde, denn da war Sturm noch erlaubt.
Ja. Interessanter Food for Thought.
Da war aber auch Coldwave noch erlaubt.
Das ist richtig. Das kommt noch dazu. Wobei die natürlich für Gladi auch gut war. Ich sag mal, die Karte ist ja nicht nur schlecht für die wurden ja in dem Deck auch selbst gespielt. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne?
Vincent hat auch zwei
Allgemein, aber allgemein mit diesem Hand als Backrow-Gedanken, das ist irgendwie so ein ewiger Teufelskreis. Also wenn die Leute anfangen, Hand als Backrow zu spielen, dann spielen die Leute weniger MSTs, und wenn sie weniger MSTs spielen, dann setten wieder mehr. Also da kann man eigentlich keine genaue Aussage drüber treffen oder irgendwas vorhersehen. Also ich denke, das pendelt sich dann irgendwann ein und spielt man meinetwegen einen Storm, einen MST und die anderen beiden im Side, genauso wie man es vorher halt mit das Tornado gemacht hat.
Peter, glaubst du, dass es im neuen Format so sein wird, dass wir das Ganze wie eine Sinuskurve erleben, dass also eine Zeit lang ganz viel gesettet wird, dann als Reaktion auf dem nächsten Event, sage ich einfach mal, weniger gesettet wird, auf dem nächsten Event wieder mehr gesettet wird, also dass es immer rauf und runter geht? Und ist es beabsichtigt von euch? Oder habt ihr euch gedacht, okay, es wird sich hier einpendeln und es ist auch gut so?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass es Bewegung geben wird, dass es unterschiedliche Ausschläge vom Pendel geben wird, einfach weil die Spielergemeinde kommt immer wieder auf neue Ideen und werden jetzt oder die werden irgendwann auf Antworten zu Heavy Storm kommen, auf die momentan noch keiner kommt, oder halt einfach sagen, okay, mein Deck funktioniert trotzdem, auch wenn da ein Heavy Storm irgendwann mal des Weges kommt. Ich gehe davon aus, dass es pendeln wird, ja.
Okay. Und bist du persönlich der Meinung, dass es besser so ist?
Ich denke einfach, das ist ein vollkommen normaler Mechanismus. Wenn sich das Format ändert, egal ob haufenweise neue Karten reinkommen, die alle Turnierlevel haben, oder ob die F&L-Liste Änderungen herbeiführt, es ist immer so, dass am Anfang wird unheimlich viel ausprobiert, es wird viel getestet, dann kommt das erste große Event. Da gibt's entweder eine Riesenüberraschung, wie teilweise letztes Jahr bei einigen Events Gravekeeper eine Riesenüberraschung waren. Manchmal läuft halt einfach auch alles so, wie die Leute es vorhergesehen haben. Aber ich denke, in vielen Fällen kommt halt schon eine Überraschung und dann müssen sich die Leute erstmal wieder darauf einstellen.
Okay, also grundsätzlich können wir festhalten, Bewegung ist immer gut fürs Spiel.
Natürlich ist Bewegung gut für das Spiel. Ich meine, Yu-Gi-Oh! hat halt nun mal nicht den Mechanismus wie zum Beispiel Magic, dass sich das Format automatisch ändert, weil andauernd irgendwelche Sets rausrotieren. Da muss irgendwie Bewegung reinkommen. Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn das Format über 3-4 Jahre hinweg immer das gleiche wäre und immer die gleichen Decks gespielt werden, dass das schon irgendwann langweilig werden wird.
Ja, aber man muss ja mal gucken, warum kommt eine Bewegung? Ich meine, die Bandlist verursacht Bewegung, ist ja okay, aber wie wir ja schon, du hast gerade Gravekeeper angesprochen, bei Gravekeeper kam damals der Anwerber raus, eine neue Karte, auch nur eine TCG-Uni gewesen und die hat eingeschlagen, deswegen war das Deck dann so konstant, oh, plötzlich auch neu da und...
Da bietet sich ein Exkurs an, da springe ich mal in meinen Notizen ein bisschen nach vorne, weil Umo das jetzt schon angesprochen hat mit TCG-Onlys und OCG-Onlys. Bisher war es ja immer so, oder jetzt konkret bei dieser Bandlist ist es ja auch so, dass die TCG-Onlys quasi gar nicht einfach nur angetastet wurden. Also das Stichwort 1 ist natürlich Reborn Tengu und das Stichwort 2 ist Tourguide, wobei Tourguide hat Peter vorhin schon like a pro verteidigt, diese Argumentation, hat gesagt, Tourguide ist nicht das Problem, wenn, dann ist es Sangan. Das ist natürlich richtig. Peter, wieso werden TCG-Onlys grundsätzlich nicht berührt bei der Bandlist?
Ich glaube eigentlich nicht, dass sie grundsätzlich nicht berührt werden. Das, was ihr TCG-Only nennt, läuft bei mir unter World Premier Card, weil sie kommen ja auch irgendwann im OCG raus. Wenn eine World Premier Card ein echtes Problem darstellt, dann wird auch was gemacht. Und das habe ich persönlich jetzt bei der Diskussion von der aktuellen Liste so nicht gesehen. Ich denke, bei Reborn Tengu, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, ob meine Einschätzung da richtig war oder nicht. Das werden wir in den nächsten 6 Monaten live beobachten können. Aber ansonsten sehe ich da ehrlich gesagt im Augenblick keine, die wirklich so problematisch wäre.
Okay, Umut, was sagst du? Hätte Tengu auf 2 gemüsst?
Grundsätzlich hätte ich am Anfang, wenn die Band, also ich hätte gesagt ja, aber wenn ich mir das neue Meta, ich habe da immer recht gute Vorahnung, so anschaue in die Zukunft, denke ich, Tengu wird vom Hero zum Zero. Er wird nicht so eine riesengroße Rolle spielen wie vor der Bandlist.
Warum?
Ja, das zeigt ja schon. Die Band,
der also, passt nicht in die Decks, oder was meinst du?
Ja, also es wird sehr chaoslastig werden, viel LL, alte Salvo-Deck, die Variation. Natürlich wird Tengu, also ich habe
zum Beispiel. Er ist halt nicht Licht und nicht Finsternis, ne?
Er ist nicht Licht und nicht Finsternis. Oh, danke dir, Gam.
Bitte.
Ach so, es ist der einzige
Grund. Er wird Grund, trotzdem in manchen Decks. Ich werde auch gegen manche Leute verlieren auf Turnieren, die Tengu im Deck haben. Die können mir dann ja sagen: Hier, siehst du. Aber.
Siehst du.
Aber er wird nicht mehr so gewichtig werden. Wir werden. Du wirst ja wieder so in deiner Coverage bestimmt so eine Statistik auf. Oh, nur 10% Tengus im Deck.
Ja. Man hat es sich ja dafür ausgesprochen, dass man das Tengu im Decknamen weglässt. Du sagst, unter der neuen Bandlist lohnt es sich wieder, das Tengu in den Decknamen zu nehmen.
Ja, bitte.
Okay. Benno, was sagst du dazu?
Ja, also ich finde, also vor der Bandlist war wirklich Tengu das Problem, aber ich habe nie gesagt, dass der auf 2 sollte. Ich finde wirklich eher, dass das Problem ist, finde ich Tourguide. Also weil Tourguide ist einfach zu gut. Auch wenn wir hier das OCG-Ruling haben, macht Tourguide einfach mal entweder eine 2-5er-Keule, also mit Leviathan, oder man...
Hat das Deck... Und er hat das Deck verdünnt.
Richtig, das auch noch. Oder man holt sich Leviathan und holt man sich dann auch direkt ein Monster wieder. Also ich finde, mit Tourguide hat man einfach viel zu viel Potenzial und Tourguide macht automatisch immer Plus.
Bei der Ruling-Sache vielleicht nochmal kurz reinhaken.
Ja.
Und zwar war ja wirklich ein ziemliches Durcheinander, gerade zur WM. Es waren Informationen aus Japan durchgesickert, dass es so funktioniert, also aus dem asiatischen Raum. Da das Judge-Forum nicht zugänglich war, wurde ja eine Facebook-Gruppe geöffnet, wo eben die hochrangigen Judges aus Amerika auch Informationen rausgegeben haben. Da hat insbesondere Kevin Tewart wieder was vollkommen anderes behauptet, dass es anders funktioniert. Und Peter hatte vorhin gesagt, es ist falsch, sich um Einzelkarten-Rulings zu kümmern, sondern es geht halt darum, dass sowas eben nicht mehr nötig ist, sondern insgesamt Rulings geschafft werden. Aber gerade das war ja hier das Problem. Die Rulings für eine komplette neue Kartenart, nämlich für die Xyz, war einfach nicht zugänglich. Niemand war sich im Klaren, wie es funktioniert, obwohl die schon jetzt mittlerweile wieder seit 2 Monaten im Prinzip zugänglich sind. Das stößt halt auf Unverständnis. Die Karten wurden ja designed. Xyz wurden designed und in dem Moment, wo die designed wurden, müssen sich ja auch die Designer darüber im Klaren sein, wie funktioniert das denn überhaupt? Man kann ja nicht irgendwelche Karten designen und dann sagen, oh ja, ja und jetzt? Wie spielt man damit? Gerade wenn man sich so Spiele wie Magic anguckt, da haben wir jetzt aktuell kommt bald die neue Edition Innistrad und da ist auch was vollkommen Neues, diese Double-Sized Cards, wird vielen nichts sagen, aber in dem Moment, wo die vorgestellt wurden, wurden auch direkt darunter auf der offiziellen Website die kompletten Rulings zu diesen Karten und wie das alles gehandhabt wird und sogar noch Tipps, wie man da Probleme lösen kann, alles veröffentlicht. Jetzt meine Frage, warum ist das bei Yu-Gi-Oh! Nicht so?
Das ist eine ganz einfache Antwort im Prinzip. Die Spiele haben zwei komplett unterschiedliche Ursprünge. Magic ist ein Spiel, was von einem Mathematikprofessor entwickelt wurde und was in der Tradition weitergeführt wird. Bei Yu-Gi-Oh! Stand schon immer die Story und die coolen Charaktere im Vordergrund, wohingegen man bei Magic im Prinzip die Bilder und die Namen auch weglassen kann und nur Zahlen draufschreibt. Ja, es sind beides Trading Card Games, aber ansonsten haben Magic und Yu-Gi-Oh! Sehr wenig miteinander gemeinsam.
Aber ich weiß nicht, also... Das klingt jetzt so, als würde bei Magic kein Fokus auf die Story gelegt. Ich finde, da wird dort fast noch viel mehr gelegt als bei Yu-Gi-Oh! Ich meine, es gibt Romane dazu und gerade dieses Multiversum ist ja alles ineinander verstrickt. Ich weiß nicht, trotzdem bleibt ja das Argument, wird ja dadurch nicht schwächer, dass in dem Moment, wo sich Designer jetzt Xyz-Karten überlegt haben, müssen die sich ja trotzdem irgendwie was dabei gedacht haben.
Nee, also Tobias, um da vielleicht mal von meiner Seite rein zu grätschen, ganz fies. Ich verstehe vollkommen, was du meinst und worauf du hinaus willst. Ich habe den Vorteil, ich habe diese Diskussion auch schon mehrfach geführt. Und was du sagst, natürlich ist auch bei Magic ganz viel Flavor dabei und Geschichte dabei und so weiter. Aber bei Magic, was Peter nämlich gesagt hat, ist der Ursprung. Die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, ist bei Magic eben die Regeln. Die waren zuerst da und nach den Regeln werden Karten designt. Da werden Karten designt und dann guckt gleich jemand vom R&D-Team drüber und sagt, die funktioniert so, wie sie gedruckt wird oder wie sie gedruckt werden soll mit diesem Text, funktioniert die Karte für unser Regelwerk. Bei Yu-Gi-Oh! Und das soll jetzt kein Vorwurf sein, sondern es ist einfach eine Tatsachenfeststellung. Da kommt eine Serie raus. In der Serie sagt der Jaden, also ich habe jetzt das 15. Brokene Monster rausgebracht und jetzt kommt hier Exit zusammen. Oder sonst was. Und dann kommt halt noch, oder nicht mehr der Jaden dann irgendwann, aber ihr wisst, wo ich hin will. Und dann kommt halt das nächste starke Monster. Und dann, nachdem sich das jemand für die Fernsehserie, und das war jetzt der Punkt, den Peter angesprochen hat, da geht's um die Story, dass in der Fantasy-Serie was passiert, dass da Action am Start ist, dass die Kiddies sagen, wow, geil, will ich auch. Dann kommt hinterher der Schritt, die Karte ist da, wie kriege ich sie ins TCG rein?
Okay, ich akzeptiere das Argument für den Ursprung von Yu-Gi-Oh!, aber das Spiel steckt ja jetzt nicht mehr in den Kinderschuhen. Es hat sich ja weiterentwickelt, jetzt wurde sogar dieser Problem-Solving-Kartext rausgebracht. Da verstehe ich nicht, dass da die Entwicklung nicht geht. Ich meine, mittlerweile ist ja der Fokus nicht mehr nur auf der Fernsehserie, sondern das Kartenspiel ist mindestens genauso wichtig. Da verstehe ich nicht, dass immer noch so rudimentär nur vorhanden ist.
Ja, zum einen möchte ich gerne sagen, ich habe natürlich auch überhaupt nicht versucht, dein Argument zu entwerten. Dein Argument ist sehr, sehr valide. Du hast nur die Frage gestellt, warum ist es anders, und die habe ich beantwortet. Und der Olli hat vollkommen recht. Es ist auch heute noch anders. Auch heute noch wird die Weiterentwicklung von Yu-Gi-Oh! Primär über die Medien getrieben und der regeltechnische Aspekt kommt danach. Das alles soll übrigens überhaupt keine Rechtfertigung dafür sein, dass Karten rauskommen und dafür nicht die entsprechenden Regeln verfügbar sind. Das ist eine Sache, die ist sehr, sehr unglücklich gelaufen. Ihr könnt mir gerne glauben, darüber haben sich wenige Leute mehr geärgert als ich. Und das ist eine Sache, die soll so nicht passieren. Sie ist jetzt so passiert. Wir haben fieberhaft dran gearbeitet, um das Problem so klein zu halten wie möglich. Das ist uns nur mittelmäßig gelungen, kann man, glaube ich, sagen. Das Problem wird in den nächsten Tagen gelöst. Das habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet. Aber wir brauchen da gar nicht drüber diskutieren, dass es so, wie es gelaufen ist, nicht gut gelaufen ist. Da stimme ich vollkommen zu und da würde ich auch überhaupt nicht versuchen, das irgendwie anders zu färben.
Ja gut, ich sag mal, was lange währt, wird endlich gut. Ich denke mal, sobald das jetzt wirklich endgültig ausgebessert ist, werden sich die Gemüter dann ganz schnell beruhigen und es wird wahrscheinlich in einem Jahr niemand mehr wissen, dass es da überhaupt mal so viel Stress wegen gab.
Also nur um das mal aufzugreifen, was Peter meinte und laut nachzudenken und weiterzuführen, was ich jetzt bei Tobias rausgehört habe, ist natürlich seine persönliche Meinung. Für ihn liegt der Fokus jetzt ganz stark auf dem Kartenspiel. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Peter, dann ist die Zeit, die wir in Deutschland am Anfang hatten, dass diese Fernsehserie gehypt wurde und das große Ding war und jeder das geschaut hat, was ja mittlerweile, um es vorsichtig zu sagen, nicht mehr ganz so der Fall ist. Also ich selbst habe jetzt leider auch schon länger nicht mehr die Zeit gefunden, um die aktuellen Fernsehserien einfach zu verfolgen allgemein. Ist das in Japan immer noch so?
Ja, das ist in Japan immer noch so. Also ich war dieses Jahr, hatte ich die Gelegenheit, zweimal nach Japan zu fahren und es ist beeindruckend. Also die Fernsehserie ist da in aller Munde. Sowas wie die V-Jump ist da natürlich ein unglaublicher Faktor und man kann halt eigentlich in keinen Laden reingehen, ohne dass man damit konfrontiert wird oder es im Regal stehen sieht. Also das ist da eine ganz andere Geschichte. Yu-Gi-Oh! Ist nach wie vor immens populär in Japan und es ist da auch immer noch eine der bekanntesten Anime und Mangas, die es überhaupt gibt. Und das bestimmt, in Deutschland hat das vielleicht ein bisschen nachgelassen, auch durch Veränderungen in der TV-Landschaft, die haben da mit Sicherheit mit reingespielt. Und das ist halt dann eine ganz andere Entwicklung.
Okay, also und, interessanter Exkurs.
Ja, sorry, noch ganz kurz. Was halt auch einen großen Unterschied ausmacht, ist die Frage, wie lernen denn neue Spieler das Spiel? Und ganz am Anfang war es so, als Yu-Gi-Oh! Auch in Deutschland ganz oben war, da hat man die Fernsehserie gesehen, hat die Karten gekauft, hat sich überhaupt nicht um das Regelwerk gekümmert, sondern hat einfach angefangen und losgespielt. Und das fehlt heute natürlich so ein bisschen. Und deswegen ist auch sowas wie der Problem-Solving-Card-Text oder sicherzustellen, dass man eben nicht die Funktionsweise jeder Karte auswendig lernen muss, sondern dass es tatsächlich hilft, die Karte einfach zu lesen, ist da natürlich extrem wichtig, um halt auch neue Spieler reinzukriegen. Weil ansonsten sitzen wir in 5 Jahren da und irgendwann hören vielleicht auch mal Spieler auf. Wir wollen aber natürlich, dass die Turniere in 5 Jahren auch noch so groß sind wie heute.
Darf ich an der Stelle mal eine bisschen fiese Frage stellen? Ist es nicht ein bisschen widersprüchlich gegen die Einführung von Synchro- und Exceeds-Monstern? Weil man muss ja dann wissen, okay, ich brauche einen Tuner vom selben Level und das Neue ist dann ein Rang und kein Level. Also du sagst ja, die neuen Spieler sollen das ohne Regelbuch lernen, aber für mich persönlich...
Das habe ich so nicht gesagt. Die neuen Spieler sollen in der Lage sein, durch das Lesen vom Regelbuch und das Lesen der Karten das Spiel zu spielen.
Ah, okay.
Die neuen Spieler sollen nicht alle Funktionsweisen und alle Card-Rulings lernen müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben. Was halt ganz schlecht ist, ist, wenn jemand ein Starterdeck kauft, sich hinsetzt, damit spielt gegen seine Freunde und dann geht er das erste Mal auf ein Turnier und findet vor Ort heraus, dass die Karten alle anders funktionieren, weil es inzwischen 20 Rulings dafür gab. Das ist halt etwas, was im Idealfall nicht passieren soll.
Oder dass es eine Bandlist gibt. Okay, nicht gespielt werden darf. Ja.
Ich bin mal gespannt auf die Yu-Gi-Oh! Serie, in der Yugi dann Topf der Gier spielt und der Gegner sagt, hey, Moment, was ist
das? Gut, das cheatet wieder, Yugi.
Nein, und ich meine, vor ein paar Jahren kam Synchromonster raus, das war halt aber auch noch eine ganz andere Zeit. Und wenn du dir anschaust, Synchromonster und Xyz-Monster brauchen eben keinen speziellen Tuner mehr. Die sind deutlich einfacher verständlich. Also ich denke schon, dass das nicht unbedingt dem widerspricht, was ich eben gesagt habe.
Okay, also würde ich auch so unterschreiben, um ehrlich zu sein. Kurzer Erfahrungswert, vielleicht kleine Story, um das Ganze abzurunden und abzuschließen, weil wir müssen dann doch mal auf die Zeit schauen. Ich erinnere mich sehr gut an größere Veranstaltungen wie die Summer Tour, bei der wir Demos für verschiedene Spiele gegeben hatten und wir sagen immer alle, Yu-Gi-Oh! Ist furchtbar kompliziert, wegen der Einzelrulings. Und es war damals noch ein bisschen schlimmer als jetzt, behaupte ich mal. Und trotzdem war es so, du hast einem Spieler eine Demo gegeben in Versus System und wenn du Glück hattest, hast du nach 15 Minuten die Grundregeln erklärt. Und ich sag's so, wie es gemeint ist und nicht übertrieben, um einen Scherz zu machen. Es war wirklich so, wenn du Glück hattest, hast du nach 15 Minuten die Grundregeln verstanden. Und du hast mit einem Spieler 5 Minuten da gesessen und hast ihm die Grundregeln von Yu-Gi-Oh! Erklärt. Er hat die verstanden und du konntest mit dem spielen. Also ja, es gibt immer wieder bei Yu-Gi-Oh! So ein paar Sachen, die ein bisschen komplizierter sind, wie Exceed-Monster und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Hemmschwelle, das Spiel überhaupt erstmal zu lernen, überhaupt erstmal spielen zu können, ist furchtbar niedrig. Diese Zugänglichkeit des Spiels ist eines der größten Pro-Argumente für Yu-Gi-Oh! Fun, fast and exciting. Das gilt halt auch beim Lernen von dem Spiel. Aber um jetzt mal auf das große Diskussionsthema überhaupt bezüglich der Bandlist zu kommen und den Bogen mal wieder zu spannen, das eine Stichwort ist einfach BLS, also Black Luster Soldier, End of the Beginning. Ich frage zuerst mal, wer hat damit gerechnet? Habe ich schon häufiger gehört, dass Leute das erwartet haben. Aber wer ist der Meinung, die Entscheidung geht klar? Ich fange diesmal alphabetisch von hinten an mit dem Umut.
Soll ich kurz oder kann ich mal kurz ausschweifen? Nein.
Du darfst jetzt auch mal einen Exkurs starten, wenn du willst, ja.
Dieses Thema ging schon vor der Bandlist. Ich habe dann als Aussage gesagt, wer BLS entbannt, hat nicht viel Ahnung von Yu-Gi-Oh! Das war damals.
Oh, Tiefschlag.
Sollte erlaubt sein. Nochmal Entschuldigung. Ich glaube natürlich, die Entbannung von BLS hat zweierlei Gründe. Eine natürlich marketingtechnisch, Peter dann vielleicht noch was dann sagen, aber so spieltechnisch, okay, BLS wird unheimlich gewichtig einschlagen in allen Decks. Er ist ein so stark präsentes Monster. Er war nicht umsonst sehr, sehr lange verboten.
Ich werde ihn wahrscheinlich sogar selbst zum Gravekeeper spielen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Glaubt ihr, dass es Decks gibt, in denen kein BLS gespielt wird? Ja, doch, okay.
Makrokosmos.
Welches?
Ja, Makrokosmos, Burner, Kettenburner. Still, viel Glück, ne?
Maschina-Gadget.
Okay, dann direkt die fiese Frage rüber zu Peter. Ganz direkt und ganz gemein gefragt, wurde der BLS nur gebannt, um die Gold Series 4 zu verkaufen?
Nein. Das muss er jetzt sagen.
Okay. Ich hoffe, es kommt noch was.
Nee, ist tatsächlich nicht so, weil da verrate ich jetzt im Augenblick kein großes Geheimnis, aber wir haben mit der Gold Series 4 ein super geiles Produkt auf den Markt gebracht und das hat überhaupt kein Problem, sich zu verkaufen. Im Gegenteil, davon könnten wir wahrscheinlich mehr verkaufen, als wir produziert haben. Also das ist kein Grund, es war kein Grund in der Diskussion. In der gesamten Forbidden und Limited List Diskussion sind die Worte Gold Series 4 nicht ein einziges Mal gefallen. Das ist also definitiv nicht der Fall. Und das wäre auch ganz schön komisch, wenn wir die Karte da reinnehmen und dann darauf quasi wetten, dass wir in der dass wir uns hinterher dafür entscheiden, die Karte wieder zuzulassen. Dazu muss man halt auch wieder sagen, das ist ja nicht eine Person, die diese Entscheidung trifft. Es ist ja nicht so, dass da der Gott Yu-Gi-Oh! Irgendwo sitzt und sagt, okay, ich packe jetzt die Karte in die Gold Series und danach erlaube ich sie wieder. So funktioniert es ja nicht. Das heißt, ich komme zum Anfang meiner langschweifigen Antwort zurück, nein.
Aber wie ist das denn dann motiviert? Okay,
genau, also jetzt vielleicht mal kurz, um es nicht so trocken zu machen. In Zeiten von Dark Arm Dragon und 3 Judgment Dragon und, also ich meine, wir können jetzt das Spiel Name a Boss Monster spielen. Jedes Deck hat ja irgendwie seinen Finisher, sein großes Monster. Vielleicht erstmal kurz die Frage an euch Jungs. Ist der BLS immer noch so dominant, wie er damals zu Chaos-Zeiten war? Harty.
Also ich habe damals Chaos-Zeiten gespielt. Ich fand den BLS natürlich super. Hab damals, wie die meisten der Spieler, auch gedacht, dass Chaos Sorcerer neben dem irgendwie nicht so toll ausschaut und hab den nicht gespielt. BLS ist schon sehr, sehr, sehr mächtig und ich denke, es gibt irgendwelche abgefahrenen Sachen, die noch niemand herausgefunden hat, die man mit dem machen kann. Was weiß ich, irgendwelche Tokens auf die gegnerische Seite bringen und dann, was weiß ich, Windsturm von ETHK und dann drüber.
Also du sagst, er ist auch heute noch die Brokenness.
Ja.
Okay, Benno,
also ich habe in Chaos-Zeiten damals nicht gespielt, aber ich habe halt jetzt ihn schon sehr oft getestet. Und ich muss da einfach sagen, da ist einfach noch ein riesen Bossmonster dazugekommen. Jetzt zum Beispiel das Chaos, was jetzt so stark geworden ist. Also man hat einfach 3 riesen Bossmonster, BLS ganz vorne, weil BLS einfach viel zu gut, muss ich sagen. Dann noch 3 Sorcerer und den Dutt, also da kommt schon einiges auf uns zu dann.
Okay, also du sagst auch, er wird super krass das Turnierspiel
Kopf stellen. Ja, er ist einfach stark. Vor allem, er kann auch verdeckte Monster removen.
Okay, die Hoffnung schwindet langsam. Garms, siehst du
es
anders?
Nein, ist nicht anders. Der BLS ist nicht nur so stark, dass man ihn eben versucht, in Decks zu integrieren, wo er gut reinpasst, sondern es ist genau umgedreht. Er ist so gut, dass man die Decks extra, sag ich mal, anpasst und sie dadurch ein bisschen eigentlich vermurkst, wenn man das schon so sagen will, nur um ihn da drin spielen zu können.
Also du sagst, zukünftig läuft so, ich baue mir mal eine Deckliste und dann fange ich nicht bei den Zauberkarten an und sage Reborn, Hole, Sturm, bla bla bla, sondern ich fange an mit 3 Tourguides, 1 Zangarn, 3 Wieler.
So nicht, im vergangenen Format hat man gesagt, okay, ich will ein Deck bauen, hier habe ich 3 Tengu, was baue ich ringsrum? Jetzt sage ich, ich möchte ein Deck bauen, okay, wie integriere ich BLS?
Ja. Okay. Aber bevor wir jetzt einen Umut fragen, was der von BLS hält, also wie wäre denn das, wenn diese Prioritätsregel aus dem OCG auf den BLS wirken würde? Wäre dann immens schlechter oder würde es ein bisschen balancen?
Balance. Perfektes Stichwort.
Also du sagst, die OCG-Ruling würde dafür sorgen, dass das OCG-Ruling für die Jungs, die es noch nicht mitbekommen haben, bei uns ist es so, du beschwörst den BLS und du kannst gleich seinen Effekt aktivieren, bevor der Gegner was machen kann, falls er aufs Feld gekommen ist. Im OCG ist es so, dass er erstmal nichts machen kann und der Gegner zum Beispiel bodenlose Fallgrube spielt und der BLS geht und macht nichts. Also man kann nicht mehr den Effekt aktivieren. So, Umu, du sagst, dann wäre er nicht so gut.
Ich meine, ich glaube, das wäre jetzt einfach der perfekte Zeitpunkt, glaube ich, doch diese Ignition-Regel zu übernehmen aus Japan. Weil das Meta halt in die Richtung führt und BLS wäre dann nicht so brutal. Er wäre immer noch stark genug, aber man könnte ihn ja mit einem Book of Moon schon einigermaßen, man könnte sich ja retten.
Okay. Er liegt ja nur noch was mit 2500 Death Face down,
dann
aber ja.
Dann doch mehr Fallen. Dann kommt halt mal ein Sturm, aber ja. Ich habe einen TT, der mich nächste in 3 Runden vielleicht von dem BLS rettet.
Okay. Benno, ich glaube, das sehen wir alle so,
oder? Ich bin auch für die Regelung, auf jeden Fall. Es wird zwar nochmal eine Riesenänderung sein, aber, ja.
Okay, dann gehen wir das gleich weiter. Das Paket an Peter fertig geschnürt.
Ich persönlich glaube, und ich kann da voll auf dem Holzweg liegen, und das werde ich dann in den nächsten 6 Monaten wahrscheinlich das ein oder andere Mal um die Ohren gehauen bekommen, aber ich persönlich glaube, dass einfach sich, seitdem die Karte das letzte Mal gespielt werden konnte, so viel geändert hat, es sind so viele Antworten dazugekommen, dass sie nicht mehr die gleichen Level hat, wie das vor ein paar Jahren der Fall war. Also ich
denke, das denke ich auch.
Ich bin mir da eigentlich sehr sicher. Und es ist natürlich so, wir wollen nicht, dass wir irgendwann mal eine Forbidden-Liste haben, wo 300 Karten draufstehen. Das wäre, glaube ich, insgesamt für das Spiel nicht gut. Das heißt, jedes Mal, wenn die Diskussion neu losgeht über die nächste F&L-Liste, dann schauen wir uns an, welche Karten könnte man denn in der neuen Situation mit den Karten, die in den letzten Monaten und Jahren rausgekommen sind, mal wieder ins Format loslassen. Da haben wir den BLS diskutiert. Und ich bin der Meinung, und einige meiner Kollegen, sonst hätten wir es nicht gemacht, haben mir dazu gestimmt, dass man das durchaus mal probieren kann. Wir können falsch liegen. Ich glaube es nicht, dass wir falsch liegen. Ich glaube, die Karte wird einen starken Einfluss haben, aber sie wird nicht alleine alles dominieren. Aber ganz ehrlich, da seid ihr die Jungs, die mir die nächsten 6 Monate zeigen können, wie sehr ich da auf dem Holzweg bin.
Ja, also ich denke, im Forum gab es da auch einige Meinungen, die sich da mit deiner wirklich decken. Also bei der letzten Liste im März schon gab es einige Stimmen, die gemeint haben, wieso wurde BLS nicht entbannt, den hätte man wieder bringen können mit den ganzen Synchros und so weiter. Also ich denke auch, dass es nicht unbedingt eine Fehlentscheidung war, aber der Einfluss ist natürlich nicht zu vernachlässigen.
Genau, und da kommen wir im Prinzip, kriegen wir wunderbar die Runde zum Anfang der Diskussion. Das gilt für das Chaos-Deck natürlich was Ähnliches wie für das Lightthorn-Deck. Das Deck hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt die letzten Monate und jetzt spielt es wieder eine Rolle. Es wäre natürlich, wenn es jetzt so läuft, wie einige Leute orakeln, dass es von 0 auf 99% geht. Ja, es gibt auf einem 100-Leute-Turnier gibt es 99, die spielen Chaos und einen, der hat keine Ahnung. Dann wäre es natürlich schlecht. Das will ich nicht hoffen, aber das werden wir sehen.
Dann nur eine Zwischenfrage dann. Falls der BLS dann einfach doch so gewichtig sein sollte und ihr würdet das sehen, könnte dann wieder ein
Emergency-Band
kommen? Wärt ihr dafür bereit oder würdet ihr dann sagen, ja, die 3 Monate schaffen die noch?
Das hängt komplett von der Situation ab. Das kann ich nicht beantworten, weil ich persönlich war nicht bei der F&L-Liste, bei der Diskussion der F&L-Liste beteiligt, wenn es mal einen Emergency-Ban gab. Deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Das wäre für mich eine neue Situation und dementsprechend...
Ich glaube, das letzte Mal war das vor 6 Jahren oder so mit Cyberstein.
Also ich habe es vor ein paar Jahren miterlebt, als ich noch in einem anderen Unternehmen tätig war und ein bisschen was mit Magic zu tun hatte. Und da habe ich es miterlebt, wie das im, wie heißt das, Miradon? Keine Ahnung, Block?
Mirrodin.
Dankeschön. Wie das im Mirrodin-Block gelaufen ist, wo seit Jahren zum ersten Mal wieder Karten im Standard gebannt werden mussten. Und es war nicht lustig. Das war alles andere als lustig und ich hoffe, dass wir nicht in die Situation kommen, wo wir das was machen müssen. Ich gehe ehrlich gesagt aber auch nicht davon aus.
Ein, zwei Sachen, du hast noch was angesprochen gehabt mit der 300-Karten-Bandlist. Also ihr seid schon auch daran interessiert, die Bandlist endlich mal vielleicht doch zu verkleinern wieder. Nur denke ich dann, dass bei BLS, ist jetzt meine Meinung, der falsche Ansatz ist. Ich hätte da, glaube ich, viele, viele andere Karten eher von der Liste genommen als dieses große Boss-Boss-Monster.
Schickst du mir bei Gelegenheit deine Liste?
Sehr, sehr gerne.
Wunderbar. Freue ich mich.
Musst du noch begründen, Umut.
Jetzt zum BLS oder zu den anderen Karten?
Nee, dann, ja, dann wenn du die Liste schickst, meine ich.
Du weißt ja, ich schreibe dann ein ganz neues Buch. Ein
Aufruf an die Spieler. Kann man auch kaufen bei Amazon. Ja,
Vorsicht, da hat sich der Alarm schon in den Sinn gesetzt.
Nee, also um die Frage, die eigentliche Frage auch nochmal ganz klar zu beantworten, ja. Wann immer wir eine Möglichkeit sehen, eine Karte von der Liste runterzunehmen, sind wir unheimlich happy und würden machen das auch. Es ist halt nur eben, habe ich glaube ich ganz am Anfang schon mal gesagt, nicht so einfach. Die Karten, die auf der Forbidden Limit Liste stehen, die stehen da, ich würde sagen, in dem überwiegenden Teil der Fälle aus einem sehr guten Grund. Und da muss man sich schon genau überlegen, was man da macht. Ab und zu muss man da halt auch einfach mal ein Risiko eingehen und was versuchen. Ansonsten bewegt sich da halt eben nämlich genau gar nichts. Wenn wir da immer alles auf 100% sicher spielen würden, würden wir keine Karte zurückbringen. Das, denke ich mal, ist auch relativ klar.
Ja. Okay. Ich würde mal sagen, an der Stelle müssen wir wohl doch mal die Bremse reinhacken, weil wir jetzt auch schon ein bisschen länger hier sitzen. Das Fazit des Podcasts, um das mal für mich persönlich zu ziehen, war die letzte Aussage von Peter: Stillstand ist der Tod. Das haben wir immer wieder gehört bei den verschiedenen Themen, wo man einfach gesagt hat, ja, man muss mal was ausprobieren. Für mich hat sich so angehört, als ist man bei Konami nicht der Ansicht, dass man sagt, wir sind uns hundertprozentig sicher, dass wir es richtig hinbekommen, aber wir tun unser Bestes, um das Spiel weiterhin spaßig für alle Spieler zu halten. Ist es so richtig,
Peter? Nein, das ist natürlich vollkommen falsch. Konami ist ein weltweites Unternehmen, was keine Fehler macht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich immer alles richtig mache.
Ach so.
Nein.
Ah, okay. Also,
sorry, aber niemand von uns ist arrogant genug, sich hinzustellen und zu sagen, ich kann in die Zukunft blicken und ich weiß genau, was passiert. Das wird uns manchmal vielleicht gerne unterstellt, das ist aber nicht so. Und klar, ab und zu greifen wir auch mal ins Klo und treffen eine falsche Entscheidung. Das ist vollkommen normal. Das macht übrigens jeder von uns und das macht auch jedes Unternehmen. Und da muss man halt gucken, dass man die Situation so schnell wie möglich repariert kriegt. Das ist vollkommen normal und selbstverständlich.
Okay, ansonsten habe ich erstmal nichts mehr. Ich weiß nicht, habt ihr Jungs noch eine Frage, die euch super unter den Zehennägeln brennt? Ich weiß, es gibt noch ein, zwei Fragen zu Exit-Monstern, aber muss ich ehrlich sagen, würden wir lieber abwarten, wie dieser Podcast ankommt und dann vielleicht einen zweiten machen, falls man auch von Seiten Konamis wieder gewillt ist, also speziell Peter, das nochmal mit uns zu unternehmen.
Eine Sache, bei der möchte ich einfach nicht warten, das ist, wie spricht man die Viecher aus?
Exit-Monster.
Okay, also sie heißen wirklich offiziell Exit-Monster, im Deutschen wie im Englischen.
Korrekt.
Super. Ich hätte dann auf jeden Fall noch eine Frage. Es wurde ja angekündigt, also letztes Jahr gab es ja 2 YCS und dass es dieses Jahr auf jeden Fall mehr YCS geben würde. Und bis jetzt gab es ja nur Paris, das heißt, es müssten ja noch 2 kommen. Und wäre das dann nicht langsam schon ein bisschen zu spät? Also man müsste ja eigentlich schon die 2. angekündigt haben.
Korrekt. Zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir wollen dieses Jahr mehr YCS machen, wussten wir auch noch nicht, dass wir dieses Jahr zusätzlich auch noch eine Weltmeisterschaft organisieren. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber das wurde halt auch relativ kurzfristig umverlegt aus Tokio nach Europa. Und das hat ein bisschen bei uns intern halt auch die Pläne umgeworfen. Das heißt, es wird dieses Jahr noch eine weitere YCS geben. Dafür wollen wir aber nächstes Jahr früher als dieses Jahr mit den YCS weitermachen.
Okay, das heißt, dieses Jahr nur in Anführungszeichen 2 YCS erneut. Ja. Okay. Ist ja auch schon mal eine interessante News.
Vielleicht eine Folgefrage noch darauf. Also in Amerika ist es ja so, dass die YCS immer schon mehrere Monate im Voraus feststehen. Und hier ist es ja immer, dass es recht kurzfristig ist. Und es gibt ja auch, ich sag jetzt mal, Leute in Deutschland zum Beispiel, die ein Visum brauchen. Und das geht dann ja einfach gar nicht, weil Visum braucht meistens 2 Monate und das kriegt man dann einfach gar nicht mehr hin bis zu der YCS.
Ja, also zum Beispiel YCS London nicht dabei sein können, wenn es so kurzfristig ist.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir uns sehr, sehr zu Herzen nehmen. Das ist bisher nicht gut gelaufen, da braucht man gar keine Worte drüber verlieren. Unser Ziel ist es, in Zukunft die Turniere deutlich früher anzusagen und deutlich früher bekannt zu geben, wo sie stattfinden. Das Jahr hat jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, das heißt für die YCS, die dieses Jahr noch stattfinden wird, wird der Zeitraum wieder relativ kurzfristig sein. Aber hoffentlich können wir dann direkt schon mit der Ankündigung auch zumindest die nächste für nächstes Jahr auch mit bekannt geben. Ich sag doch hoffentlich, ne? Wir streben es an. Ich mache keine Versprechungen.
Ja, es klingt ein bisschen nach dem Soon TM von Blizzard.
Na klar. It's done when it's done.
Also man schaut sich.
Okay. Olli, eine Frage hätte ich noch, die brennt mir.
Das ist die letzte, Umut.
Kann ja auch dann. Wir haben das zwar kurz angesprochen, aber lieber frage ich es jetzt, bevor ich dann wieder, dann wäre das schon mal abgehakt. Es geht mir nochmal um diese Gamebreaker. Wir haben vorher schon diesen Hyper Librarian gehabt. Wieso, wenn solche Karten schon erscheinen? Wer macht sich darüber genau Gedanken? Warum kommen genau solche Karten sehr oft als Jump-Karten und nicht als zum Beispiel in anderen Editionen heraus? Weil diese Karten schon für das Meta eine große Rolle spielen. Meine, also ist nur eine kurze Frage, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wenn du...
Ja, es ist leider keine kurze Antwort möglich.
Oder mach länger.
Wie ihr vielleicht wisst, ist Konami, ja, wir sind ja nicht Rechteinhaber von Yu-Gi-Oh! Wir sind einer von mehreren Lizenznehmern. Wir haben die Lizenz für das Trading Card Game außerhalb von Asien und für das OCG in Japan, in Asien. Es gibt dann halt noch andere Lizenznehmer, wie zum Beispiel der Lizenznehmer für die TV-Serie, ein komplett anderes Unternehmen ist. Der Rechteinhaber von Yu-Gi-Oh! Ist ein Unternehmen, das nennt sich Shueisha, das ist ein Verlag in Japan. Und die bringen dort halt ihre eigenen Produkte auch raus. Unter anderem halt das V-Jump Magazin, wo sie halt auch Karten reinpacken. Die Lizenz für das Magazin in den USA hat wieder ein anderes Unternehmen. Da ist Konami auch nicht dran beteiligt. Das ist Viz Media. Das heißt, ich jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter Konami Europa, ich habe, was diese Karten angeht, da habe ich überhaupt keinen Einfluss. Das ist eine Sache, das kann man dann jetzt gerne auch wieder mit anderen Produkten, mit anderen Spielen vergleichen. Da ist die Situation eine ganz andere, weil Yu-Gi-Oh! Ein Lizenzprodukt ist und da halt unterschiedliche Unternehmen dran beteiligt sind und die uns nicht nach Erlaubnis fragen müssen. Das ist eine ganz einfache Sache.
Aber trotzdem danke.
Okay, super. An der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen von euch bedanken, also unserem ETCG-Team, sage ich mal, Harty und Garm. War das dein Hamster, Harty? Oh. Nee. An unsere Experten, Benno und Umut, für die fiesen Fragen, die sie vor allem gestellt haben. Wir wollten hier den Peter ein bisschen in die Mangel nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber musste mal sagen. Ja. Und auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei Peter, der hier vor keiner Frage gesagt hat, nee, also die geht nicht, sondern sich wirklich auf jede Frage eingegangen ist und die nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet hat. Vielen, vielen Dank, Peter. Ich finde es toll, dass du dich den Fragen gestellt hast. Und ich hoffe auf jeden Fall, wir können es nochmal wiederholen.
Ja, das würde mich auch sehr freuen. Ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Fragen. Ich fand, es war ein sehr, sehr interessanter Austausch. Ich nehme eine Menge mit aus dem Gespräch. Und ich hoffe, ich war in der Lage, so ein bisschen die Perspektive von jemandem, der auf der anderen Seite sitzt und das Ganze versucht, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen mit zu gestalten, die ein bisschen rüberzubringen und ein bisschen zu erklären.
Jo. Vielen, vielen Dank nochmal. Ansonsten, falls ihr es bis zum Ende durchgehalten habt, war es zu lang. Ich hoffe nicht, weil das ist ja wirklich mal was ganz Einmaliges, was ganz Besonderes gewesen. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Dafür habt ihr den Forum-Thread. Wie immer, schreibt einfach rein, was ihr dachtet, was ihr denkt. Ansonsten hören wir uns bald wieder, hoffe ich. Genießt euren Tag, sage ich mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Tschüss.